voll. Ich bin halt also Minimalist und auf Effizienz. Ich bin Effizienzfetischist so. Und wenn es mehr als so und so viele Töne haben muss, dann ist es schon irgendwie nicht gut so. Also es muss mit wenig Tönen auskommen. Es gab unterschiedliche Reaktionen. Bei Sarah Connor kam ich auch mit dem Fahrrad mit zwei kleinen Keyboards. Hat die gesagt, ja, wenn das mit so wenig geht, warum schleppen wir sonst eigentlich mal so viel Zeug mit? Und dann einmal Ray Garvey hat dann gesagt, nee, das geht so nicht, wir müssen jetzt irgendwie ein Tuch vorhängen, das sieht so scheiße aus da auf der großen Bühne.
Eine große Bühne ohne Keyboardboard.
Ja, genau. Haben dann so irgendwie so Tücher davor gehangen und so. Einmal habe ich eine Story gehört, ich weiß nicht von wem, das stammt, aber jemand hat gesagt, ach du Scheiße, aber jetzt ist auch zu spät, noch jemand anders anzurufen. Diese Effizienz wollte ich doch gerade noch sagen. Also diese Effizienz, die sich bei mir durchs Leben zieht, die hat mir natürlich auch geholfen in der Corona-Zeit, weil ich einfach eben 30 Jahre lang an meiner eigenen Effizienz gearbeitet habe und deswegen letztendlich so wenig Kosten hatte auch. Also die ganzen Grundkosten monatlich, die habe ich in den letzten 30 Jahren so reduziert, dass mir das fast egal sein konnte. Also ich hatte so geringe Fixkosten, dass mich die Corona-Zeit... Ich brauchte keine Staatshilfen, sag ich mal.
Du hast ein Haus, wo du auch einen Swimmingpool hast, ne?
Ja, das ist halt dann, klar, ich gönne mir auch den Luxus, auf den ich Bock habe.
Ja.
Klar, also wir leben jetzt nicht arm wie die Kirchenmäuse und auch nicht mehr. Also ich meine, ich bin jetzt 53, also ich rede von Frugalismus auch mit 18, von 18 bis 40.
Ach so, okay.
Hallo, mein Name ist Heiner Schmitz. Ihr hört den Podcast Schmitz trifft, in dem ich mich mit interessanten Menschen aus dem großen Bereich der Musik unterhalte über Musikalisches und Nicht-Musikalisches. Mein Gast heute ist Xaver Fischer. Und Xaver ist ein ganz außergewöhnlicher Musiker. Und besser beschreiben als dieses Zitat unseres gemeinsamen Kollegen Matthias Mainz kann ich es nicht. Deswegen lese ich mal vor, was er über Xaver schreibt. Xaver Fischer war immer schon ein unglaublich vielseitig begabter, virtuoser Pianist und dabei total unprätentiös. Es sieht so aus, als ob bei ihm alle musikalischen und damit zusammenhängenden Lebensentscheidungen sich genau in diesem Feld treffen, aus vielseitiger Begabung und einer seltenen Mischung aus Pragmatismus und Fähigkeiten, in praktischen Fragen auf den letzten Grund zu gehen. Wenn er zum Beispiel mit zurechtgesägten Master-Keyboards und einem total zurecht optimierten Minimum an Sounds auf Virus und Sampler in seiner auf den totalen Live-Betrieb eingespielten Coverband tourt. Bewusst abseits von dem Star-Begleiter-Pop-Betrieb und nebenbei laufend Energiebilanz und Laufzeiteffizienz des Elektro-Bandmobils und der heimlichen Photovoltaikanlage optimiert. Ich habe Xaver als unfassbar pragmatisch denkenden Musiker und Menschen kennengelernt und ich freue mich sehr darauf, mit ihm über Musik und aber auch die ganzen praktischen Aspekte und wie er so mit seiner Musik und der Musik, die er performt, auf der Bühne durchs Leben kommt. Viel Spaß damit. Xaver, schön, dass du hier bist.
Heiner, danke für die Einladung.
Xaver, ich glaube, viele aus unserem Umfeld wissen das auf jeden Fall, deswegen kein großes Geheimnis, wenn ich das hier ausplaudere. Dein Sohn hat vor kurzem angefangen, Musik zu studieren. Ist das richtig?
Genau, der studiert Jazz-Trompete in Köln.
Jetzt du als, vielleicht nicht unbedingt als Vater, sondern so eher als jemand, der seit 35 Jahren auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist, was gibst du ihm oder stellvertretend seiner Generation so ein bisschen mit auf den Weg?
Also er will zum Glück nicht unbedingt Berufsmusiker werden, sondern der will eigentlich erstmal nur studieren, um ein guter Trompeter zu werden. Und ob es hinterher beruflich macht, ist offen. Also der plant eigentlich noch einen zweiten Beruf zu lernen danach. Wobei also er will sich so ein bisschen auf Lead-Trompete spezialisieren und wir wissen ja, dass viele Kollegen, die das gut können, die letzten 30 Jahre immer dicke Autos gefahren haben. Also es kann schon funktionieren, aber ob das in den nächsten 30 Jahren immer noch so sein wird, weiß ich nicht. Also diese ganzen Tanzorchester und so, die es so gab, wo die Leute immer gut gegigst hatten, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Szene hat sich hier doch sehr verändert. Also ich sehe das ein bisschen skeptisch für die Zukunft. Aber mal schauen, was geht. Also er ist jetzt noch sehr jung, der ist gerade 18 geworden. Kann jetzt mal ein paar Jahre studieren und dann mal gucken, was so passiert.
Du hast gerade von sozusagen dem Bild oder dem Berufsmusiker gesprochen. Was ist, wenn er jetzt sagt, auf einmal um die Ecke kommt und sagst, ich werde Künstler? Ist das für dich dasselbe oder unterscheidest du da irgendwie? Also wenn er sagt, ich möchte jetzt hier meinen eigenen Weg als Trompeter finden. Ich meine, er studiert ja auch Jazz-Trompete. Es ist ja durchaus auch ein Bereich, wo viel improvisiert, wo viele Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren ihre eigene Stimme gefunden haben. Wenn er auf einmal wirklich mit sowas um die Ecke kommt, zu sagen, ey, ich habe hier mein eigenes Konzept, ich will gar nicht überall so als Hired Gun unterwegs sein, sondern meine eigene Band machen, meine eigene Musik, meine eigenen Aufnahmen.
Ja, wird sich zeigen. Mal gucken, was er so, wo er so ankommt, was für Ideen. Also jetzt, erstmal geht es darum, gut Trompete zu spielen und dann mal gucken.
Also erstmal die Basis. Ja. Erstmal die Basis legen, bevor man große Träume schwingt. Ja.
Also ich habe ja auch in dem Alter, ich wusste ja auch nicht, wo ich hin will. Also ob ich jetzt, eigentlich war mein Traum, schon ein Keyboarder zu werden. Ich hab also Keyboarder in der Synthie-Pop-Band war so mein, so mit, ah, ja, mit 15 so mein Traum, so bei Bronski Beat oder bei Depeche Mode oder so.
Erasure,
ja, sowas.
Okay.
Und dann später war eher so Chick Corea, so Jazzmusiker sein, war dann irgendwann interessant. Und dann war ich auch immer so hin und her gerissen, soll ich jetzt quasi Künstler sein, also jetzt meine eigene Jazzplatten machen oder soll ich jetzt hoffen, dass ich bei Herbert Grönemeyer Keyboarder werde? So, da war ich auch immer ziemlich hin und her gerissen. Das hat sich dann auch so ergeben. Ich habe mich da so ein bisschen treiben lassen. Also ich hatte jetzt nicht so, ich will jetzt unbedingt das, ich werde jetzt mein eigenes Album machen und dann koste es, was es wolle, werde ich das durchziehen. Sondern ich habe Klavier geübt und dann kam irgendein Anruf, hier, hast du Lust, da und da mitzuspielen? Und ich dachte, okay, dann war ich jetzt halt dann, also kurz nach dem Abi war ich dann, kam von Birth Control, von der Rockband, ein Anruf. Hier, wir suchen einen Keyboarder. Und ich so, alles klar, dann bin ich jetzt halt Keyboarder von Birth Control, da bin ich jetzt halt kein Korea Jazz-Typ so. Dann habe ich das ein paar Jahre gemacht, dann habe ich nebenbei schon noch mal so Stücke geschrieben und dann hatte ich da irgendwie so ein paar Stücke in der Schublade. Ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Und dann kam ein Typ von einem Label, also hier von Unique, aus Düsseldorf, der Tino, hat selber angerufen. Ja, sag mal, ich habe gehört, du machst immer ganz interessante Sachen. Wir suchen Act für unser Label. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier so 4 Stücke in der Schublade. Ich weiß nicht so recht, was ich damit soll. Und ja, ich komme mal vorbei. Und dann habe ich mir das so vorgespielt. Ja, geil, mach mal ein Album, mach mal noch mehr Stücke. Ich dann so, okay, die Jungs angerufen, lass mal noch ein paar Stücke machen. Der Tino hat Interesse, dann haben wir halt ein Album aufgenommen und dann war das plötzlich irgendwie erfolgreich als Xaver Fischer Trio so. Dann war ich plötzlich doch Jazz-Künstler, obwohl ich das gar nicht unbedingt so geplant hatte.
Aus Versehen.
Ja, aus Versehen. Also ich hatte diese Stücke in der Schublade und dachte mir, ja, was soll ich damit? Irgendwie interessiert eh niemand. Und dann hat Unique das rausgebracht und plötzlich hat das irgendwie eine ziemliche Welle gemacht. Und dann dachte ich, okay, dann ist es jetzt halt so. Dann bin ich bei Birth Control ausgestiegen und dann waren wir auf Tour so und haben auch ziemlich viel gespielt.
Oh ja. Hast du selber gebookt? Also das Booking gemacht?
Nee, es hat erst Unique gemacht, hat man später so einen Booker. Also keine Ahnung, es waren vielleicht 300 Gigs in so 4-5 Jahren oder so.
Wow.
Das war schon eine gute Zeit. Irgendwann war es auch wieder vorbei, die Welle. Plötzlich kamen dann irgendwie keine Leute mehr oder nur noch wenig. Ja, und dann habe ich wieder andere Sachen gemacht. Dann kam eine Fernsehshow und dann kam Sascha und dann ist man halt so, okay, dann, also wenn jetzt keiner mehr mein Trio hören will, aber Sascha anruft, dann mache ich halt das. So.
Okay, da bist du also auch, da hast du auch dein Ego zu Hause gelassen und ne, also.
Ja, also ich meine, also wenn die Leute es hören wollen, gerne. Und wenn sie mir die Platte aus der Hand reißen, auch gerne. Und wenn du dann die 4. Platte aufnimmst und irgendwie keine Sau die mehr kauft, denkst du halt, na gut, dann ist die Welle halt jetzt vorbei und dann musst du halt mal weitergucken.
Okay, also eher Wellen reiten, anstatt irgendwie strampeln und irgendwas machen, was wo du denkst, wenn es da keinen Markt für gibt.
Genau, wenn es keiner mehr hören will. Ich meine, guck dir andere Acts an. Also jeder hat so seine Zeit gehabt. Keine Ahnung, Lenny Kravitz. So. Denkst an Lenny Kravitz, denkst du an das erste Album vielleicht oder die ersten 2 oder so, was der jetzt macht. Ich meine, okay, der lebt noch von seinem Namen, macht noch irgendwie Gigs als Stargast und sowas. Aber wen interessiert jetzt das letzte Album oder so? Also irgendwie hat jeder so seine Zeit gehabt.
Ja.
Und jetzt nicht erwarten, dass es jetzt immer so weitergeht, dass du jetzt ein Leben lang jedes Jahr ein Album raushaust und die Leute wie wild drauf sind, so, sondern.
Ja, ich finde das schon interessant, weil viele versuchen dann ja auch sich neu zu erfinden oder irgendwie mit der Zeit zu gehen oder irgendwie alles zu tun, damit sie und ihre Musik, ihr kreativer Fluss relevant bleibt. Und du sagst dann einfach, naja, dann ist die Zeit vorbei und ich mache halt das, was kommt. Das finde ich ja eine gesunde Einstellung.
Ja, wir haben ja nochmal ein Album gemacht, dann 10 Jahre später mit einer neuen Besetzung. Das ist auch nicht gut verkauft, also, aber wir haben ja noch Gigs gespielt und auch gute Gigs und spielen auch immer noch ab und zu mal, wenn jemand anruft. Ich mache halt kein aktives Booking, ich gehe jetzt nicht Klinken putzen bei den Jazzclubs.
Ja.
Wenn jetzt irgendwie Jazz-Rally oder irgendwie Neuchildener Jazz-Tage, hat halt der Peter angerufen, hat der Bock zu spielen, na klar, also dann spielen wir natürlich.
Na logo. Ja.
Aber ich erzwinge das jetzt nicht. Und wir haben jetzt unsere Coverband laufen, das hat sich auch irgendwie so ergeben. Und das läuft super und das ist eine gute Band, macht auch Spaß. Und das ist.
Ja, komm, da würde ich gleich gern zukommen zu der Coverband. Trotzdem nochmal auf diesen Punkt eingehen. Also regt sich da nicht irgendwas in dir, wenn gesagt wird, ja, Xaver Fischer Trio, das hört sich jetzt im Übrigen ja auch sehr nach Jazz an, ne? Ein Trio und so. Aber eigentlich ist das, was ihr da gemacht habt, sogenannter New Jazz gewesen. Also sehr minimalistisch, tanzbar. Und deine Auffassung von dem, was ihr da gemacht habt. Ich habe ein Interview gesehen von dir, da hast du gesagt, ja, meine Musik, die funktioniert, also wirklich funktioniert ja auf verschiedenen Bereichen. Für die Leute, die ins Konzert gehen und das quasi in einer konzertanten Lautstärke hören. Für die Leute, die in den Club gehen und das die Musik laut hören, dazu tanzen können. Aber auch für die, die nach Hause kommen und einfach abschalten wollen und das im Hintergrund laufen haben. Das heißt, du ordnest deiner Musik automatisch diese Funktion zu. Du bist also ich kenne das eher von anderen Künstlern, dass die sagen, ja, meine Musik steht für sich, die will was Bestimmtes aussagen oder du siehst das ein bisschen anders? Oder?
Ja, das hat sich so ergeben. Also ich habe jetzt, als wir das angefangen haben, nicht jetzt geplant, dass das jetzt für den Hintergrund sein soll oder fürs Konzert.
Ja.
Ich habe halt wie so eine Melodie im Kopf gehabt und habe die mit, also eigentlich habe ich auf der Party Erik und Hannes kennengelernt.
Ja.
Der Bassist und Schlagzeuger, wir haben irgendwie so beim Erik im Proberaum war eine Party und dann stand da ein Rhodes, hatte jemand mitgebracht und dann, ja komm, lass mal jammen und dann haben wir so zu dritt gespielt und ich dachte, boah geil, wie Headhunters, so dachte ich irgendwie, so wie Herbie Hancock, Headhunters, so die Jungs und das war so dieser Vibe, dachte ich, das war eine meiner Lieblingsplatten, Mr. Hands von Herbie Hancock und dann, ey Jungs, soll mal eine Band machen und die alle so erstmal lach, weißt du, so ein typischer Spruch, hinterher wird sowieso nichts draus. Ja, und dann hatte ich aber halt diese 4 Stücke, das war einfach nur so kleine Melodiechen mit 2 Akkorden so. Die hatte ich zu Hause am Computer so gefummelt und dann dachte ich mir, eigentlich wollte ich das alles programmieren, das wollte eigentlich so elektronisches Zeug werden. Dann habe ich dann so am das war das schon Logic damals oder noch Notator oder irgendwas, keine Ahnung, so gesessen und dachte jetzt, okay, eine Snare, du brauchst jetzt hier eine Snare und du musst jetzt hier eine Hi-Hat programmieren und dann. Ich war ja mal ein Jahr in London, habe da in so einem Studio gearbeitet mit dem Tony, der voll der krasse Engineer und Programmer ist. Und ich habe dann da meine Snare programmiert und dachte so, ey, so gut wie der Tony werde ich sowieso nie das können. Ich bin noch live wie noch Spieler, komm scheiß drauf, ich will das mit einer Live-Band, mach mal einfach. Ist viel einfacher. So. Dachte ich mir, es ist weniger Arbeit, wenn ich einfach mit den Jungs das aufnehme. Dann brauche ich jetzt hier nicht die Hi-Hat programmieren, sondern lass den Erik die einfach spielen und dann ist das Thema auch erledigt so. Dann haben wir uns getroffen, haben ein bisschen so aufgenommen. Dann dachte ich, ja geil, das ist eigentlich, funktioniert eigentlich viel besser so. Ist eine Live-Band jetzt so. Und dann, das war zwar diese New Jazz-Zeit damals, so, da war so Jessa Nova, Trübi-Trio, das waren so die Protagonisten damals, Kruder und Dorfmeister.
Aha.
Das war ja alles programmiert. Und deswegen wollte ich das auch erst programmieren, weil ich dachte, das muss so. Aber als wir dann live gespielt haben, war plötzlich so, ist doch viel geiler live. Und dann war plötzlich so, oh, die machen so New Jazz, aber live, das ist ja voll hip und so. Und dann war das genau der unique selling point, dass wir das einfach live spielen. Ja, die machen so Drum and Bass und alles und House und das, aber alles live mit so einem Drummer und so. Und so Analog-Synthes und das ist alles so als Band und gar keine Playbacks. Da wir hatten halt nichts, also keine Samples, keine Tracks mitlaufen. Das hatten ja damals alle, also wir haben Punkt Gewesseltoff. Also einer unserer ersten Gigs war ja tatsächlich auf dem Montreux Jazz Festival, hat sich so ergeben durch Eddie Piller von Acid Jazz, der hat uns da mitgenommen.
Okay.
Also er hat uns gesehen und hat gesagt, ey, geile Band, kommt mit nach Montreux, ich habe da so meine Acid Jazz Night. Da war auch Bugge Wesseltoff, der hatte auch dann immer so einen DJ, der dann so irgendwelche Loops laufen hat lassen und dazu und so. Und wir haben halt einfach live gespielt und alle haben so, ey, das ist ja voll cool, einfach so live und voll interessant. Und da war das plötzlich so.
Guck mal einer an, genau. Wenn die live spielt, der
war. Da war das plötzlich so das Ding, das habe ich überhaupt nicht so geplant. Das war einfach, hat sich so ergeben. Einfach letztendlich aus Faulheit, weil ich keinen Bock hatte, jetzt da irgendwie an der Snare rumzuprogrammieren.
Ja, ja. Aber jetzt nochmal auf den Grund der Frage zurückzukommen, ist es dann schon, also eigentlich eher so aus dem Nichts entstanden und aus einer Laune heraus, ne? Wie ihr jammt, du schreibst ein Stück und dann guck mal, wie sich das entwickelt. Genau,
und dann
stellst du fest, okay, ja, die Musik, die funktioniert sozusagen auch in verschiedenen, zu verschiedenen Anlässen.
Genau, wir haben dann der Tino hat uns dann irgendwie so ein Showcase im Unique Club organisiert und da haben wir gespielt, die Leute haben getanzt, dachte ich so, ach, okay, dann ist das halt jetzt eine Tanzkombo oder so. Und dann haben wir halt DJs gespielt, die erste Platte wurde dann in Clubs gespielt und dann war das halt so in dieser Acid Jazz, New Jazz Welle, so lief das halt dann so mit und war dann eben plötzlich eine Disco-Band irgendwie so. Aber trotzdem haben natürlich Leute, die auch leise zu Hause gehört, die Platte. Das lief dann auch, viele haben es auch als Lounge bezeichnet, live spielende Lounge-Band und so. Es gibt halt verschiedene Stücke, da gab es dann halt ein Drum-and-Bass-mäßiges Stück und ein hausiges und ein chilliges und so, ein bisschen funky, also es ist auch sehr bunt, sehr bunte Musik. Aber es war jetzt auf jeden Fall alles nicht geplant, es war einfach ich hatte diese Idee für diese vier Stücke und dann plötzlich hat Unique Records das so aufgegabelt und dachte, ey, ist doch voll cool. Und dann hat er so seinen Weg gefunden, also es kam einfach so.
Ja. Klingt interessant, also weil es auch im Gegensatz ist zu den Erfahrungen, die ich zum Beispiel auch mit meinen Platten mache. Ich versuche immer viel mit Konzept und Bedeutung und erfrischend jetzt zu hören, dass sowas auch einfach aus sich heraus passiert und dann so ein bisschen, ja, ich glaube, so in einem Flow passiert. Man geht mit dem Flow, es kommen natürlich auch ein paar glückliche Umstände zusammen, dass jemand auf dich zugeht. Wir suchen noch Label-Acts. Ich meine, wo hast du das heute noch?
Das würde sonst noch in der Schublade liegen, wenn der Tino damals nicht angerufen hätte. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das irgendwie vermarkten kann. Und ich habe überlegt, soll ich das jetzt an ein Label schicken? Und dachte ich so, nee, Quatsch, will eh keiner, die lachen mich doch aus. An welches Label soll ich das denn schicken? Und das waren nur so Demos irgendwie. Aber die bei Unique haben dann gesagt, ey, ist doch cool, ey, lass Platte machen und so. Und haben das irgendwie so erkannt. Und dann war das auch sofort eine Runde. Ich hab mich ja nie selbst vermarktet oder so. Andere machen ja nichts anderes, als sich selbst vermarkten.
Naja.
Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe einfach nur die Musik aufgenommen mit den Jungs und der Rest lief von selber irgendwie. So, das haben andere gemacht.
Ja.
Was dann irgendwie das Eddie Piller dann, also der von Acid Jazz, also der Gründer und Inhaber von Acid Jazz Records, wir haben so eine Tour mit denen gemacht. Da war er DJ mit dem Henry von Unique zusammen. Und wir haben da live gespielt und der Eddie meinte, hey, great band und so, und hier komm mit nach Montreux. Und da war das direkt so, wow. Und dann
auf einmal war der Hype da. Ja, dann hast du das so eine Zeit lang gemacht, solange die Welle halt lief. Und genau. Dann hast du gemerkt, okay, jetzt ebbt die langsam ab. Ich widme mich anderen Sachen.
Da kamen halt andere Sachen. Ne? Dann hat dann Klaus Fischer gefragt, hier hast du Lust mitzumachen bei Anke Late Night TV-Show. Das war gerade so die Zeit, als das Trio so wie quasi zurückgegangen ist, als dann die letzte Tour wenig Leute kamen. Da dachte ich, okay, jetzt mache ich ja was anderes und das ist ja auch ein guter Job und so. Dann war das wieder vorbei und dann gab es dann irgendwann so eine Gala-Band, die mich gefragt hat, Szenario hier, wir suchen einen Keyboarder. Und wir haben gehört, du bist so, hast so kleines Equipment, weil wir fahren immer mit dem Zug. Das war eigentlich die Idee, warum die mich gefragt haben. Ich so, ja okay, und dann habe ich halt das gemacht und dann kam so das eins zum anderen und dann irgendwie, also ich habe mich so ein bisschen treiben lassen. Ich habe jetzt nicht so, ich muss jetzt unbedingt mein Ding durchziehen, sondern
ja, das ist ja auch so eine kommt. Qualität, die man dann entwickelt. Ne? Also, oder manche auch nicht. Also manche haben auch ein Problem damit, wenn sie Erfolg gehabt haben und dann ist er auf einmal nicht mehr da.
Ja.
Und jetzt, wo du jetzt einfach ganz lockerflockig saßt, naja, dann fragt mich da halt eine Gala-Band, also eine Coverband. Und in dem Bereich bist du ja jetzt seitdem auch hauptsächlich, glaube ich, tätig, auch als Musical Director von einer eigenen Coverband. glaube schon, dass da andere ganz andere, dass andere Künstlerinnen da ganz andere Probleme damit hätten. Mit sich, mit ihrem Ego vielleicht. Deswegen auch die Frage nach dem Ego. Was sagt das denn in dir? Das Xaver Fischer Trio ist nicht mehr gefragt.
Also man muss ja ein bisschen unterscheiden zwischen, was die Leute hören wollen und was die Kollegen sagen. Es gibt ja diese Musiker, die, ich sag mal Kenny G zum Beispiel, also alle ja. Jazzmusiker fanden den kacke, aber der war mega erfolgreich. So. Ja. Und da gibt es die anderen Typen, die alle Musiker voll krass finden, aber die einfach völlig erfolglos sind, so auf dem Markt. So. Wo alle sagen, das ist der tierische Pianist, aber keine Sau interessiert. Das sind ja eigentlich zwei verschiedene Paar Stiefel so ein bisschen.
Naja, das dritte Paar Stiefel ist aber das, was du selber sagst. Ja?
Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Publikum, also wenn ich dann sehe, dass irgendjemand unheimlichen Erfolg hat, aber mit einer totalen Schrottmusik, wo ich total Horror finde oder langweilig oder so, dann frage ich mich, möchte ich mit dem tauschen? Ich weiß nicht. Und wenn ich dann aber irgendwo von Kollegen gewertschätzt werde, die sagen, ey, hier, das spielt super, oder hier, komm in meine Band. Hm. Also wenn irgendein krasser Typ mich anruft, komm in meine Band, dann ist das für mich natürlich auch eine große Wertschätzung, die ich vielleicht sogar höher gewichten würde als das in Anführungsstrichen dumme Publikum da draußen. Hm. Also, keine Ahnung, Dieter Bohlen hat mehr Erfolg, aber niemand würde Dieter Bohlen als Gitarrist für seine Jazzband fragen. So. Und viele Leute auch, die sehr erfolgreich sind beim Publikum, haben trotzdem vielleicht ein Problem damit, dass eigentlich die Musiker sie doof finden so, und haben ihr Leben lang Leiden drunter. Haben zwar sehr viel Erfolg draußen, aber werden von den Musikern verspottet und haben trotzdem deswegen dann so ein Problem mit sich selber. Also die würden eigentlich lieber von den Musikern akzeptiert werden, als jetzt irgendwie das große Geld da draußen verdienen. Hm. Kenne ich so ein paar Kollegen. Ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber das fällt auf. Also wenn man von Musikkollegen gewertschätzt wird, ist das vielleicht mehr wert als jetzt irgendwie der große Erfolg vor irgendeinem Publikum, die vielleicht auch eh komische Sachen gut finden oder so.
Ja, wobei meine Erfahrung ist ja jetzt auch, dass du deiner Linie in zum Beispiel diesen Coverbands vor einem Publikum, was jetzt vielleicht nicht unbedingt Xaver Fischer Trio Jazz affin ist, oder dass du da trotzdem ja dein Ding ziemlich stringent durchziehst. Ne? Deine Soundwelt, auch das, wo du gesagt hast, ganz am Anfang, du hast dich eher als Keyboarder in einer Synthie-Pop-Band gesehen, diese Soundwelten mit den Synthesizern und so, das verfolgst du ja nach wie vor, auch in diesem Kontext der Coverbands. Ich glaube, dir macht das auch Spaß, ne? Diese Sounds, die aktuell sind, die auch in aktuellen Titeln vorkommen, zu reproduzieren und live umzusetzen. Und ich glaube, mein Gefühl ist auch, dass du dich dann natürlich auch daran freust, dass das Publikum, das auch, in dem es dann zum Beispiel dazu tanzt, wertschätzt.
Also die Coverband ist letztendlich irgendwie ein guter Kompromiss aus allem, so habe ich für mich selber gefunden. Also ich meine, als Musiker kannst du, was machst du so als Musiker? Okay, du bist irgendwie, machst deine eigene Band, hast natürlich dann meistens keinen Erfolg, also bist dann schon sehr, sehr selten, wenn du damit von leben kannst, sag ich mal, von deinem eigenen Ding. Das ist natürlich so das Beste, was dir passieren kann. Das hatte ich ja mal so ein paar Jahre, aber halt auch nicht mehr. Oder du bist halt wirklich nur Hired Gun und spielst irgendwelchen Kram, dann ist halt die Frage, spielst du jetzt irgendwie Schlager? Also wenn du jetzt viele Gigs haben willst und gutes Geld, dann musst du wahrscheinlich in Deutschland irgendwie Schlager spielen, mehr oder weniger. Oder halt eine Coverband so. Und ich habe jetzt in der Coverband für mich selber gefunden, dass das der beste Kompromiss ist. Also erstmal verdient man Geld und auch mehr Geld als in den meisten Schlager-Acts oder so. Mhm. Als jetzt als einfach Mitmusiker so. Man hat Freiheit. Also ich kann machen, was ich will. Ich meine, okay, man muss halt irgendwie Stücke spielen, die Leute kennen, klar. Aber wie ich die jetzt spiele, entscheide ich selber. Also keiner sagt mir, da musst du aber den Sound oder... Also ich habe ja viel mit so Popstars immer wieder mal ausgeholfen hier und da. Also ich glaube, ich habe bei Sascha festgespielt, aber bei den anderen habe ich fast immer nur so aushilfsweise gespielt. Aber da habe ich halt sehr viel mitbekommen, wie es so läuft in so Bands. Da war es halt ganz oft, nee, hier, das kommt vom Playback. Die Sounds, die kommen alle vom Playback und die brauchst du nicht spielen und lass das mal weg oder mach da mal so und so. Dann habe ich gesagt, ich würde aber lieber den Sound nehmen. Nee, das muss, mach mal lieber das und so. Dann fand ich das irgendwie doof, aber musste es dann so machen, weil der Produzent oder der Künstler oder wer es so haben wollte, hat mich immer genervt. Also das konnte ich in meiner Band, jetzt kann ich es einfach machen, wie ich will. Wenn sie sagen, okay, wir spielen jetzt einen David Guetta-Song, okay, die Leute wollen das hören, habe ich auch kein Problem mit, aber ich interpretiere den jetzt halt so, wie ich Bock habe mit meinen Sounds, spiele das so, wie ich will und wir machen eben keine Playbacks, also das nervt mich total, immer dieses überall laufen Tracks mit, mittlerweile ja sogar bei Coverbands auch, das finde ich irgendwie so unnötig.
Naja, weil die den Sound reproduzieren wollen, den die Leute kennen. Ne?
Ja, genau, aber das machen wir halt eben nicht, wir machen es halt selber. Also der Hendrik spielt einfach ein Beat und der Cem spielt eine Basslinie und ich mache meine Sounds und dann ist das David Guetta und eben ohne irgendwelche Tracks. So, das finde ich gut. Also ich werde in Ruhe gelassen, das so zu machen, wie ich will. Das ist mir wichtig. Dann kann ich die Musiker aussuchen, mit denen ich spiele. Das ist extrem wichtig. Das gab es nämlich vorher auch nicht. Das halt immer dann, wenn ich irgendwo in eine Band kam, also jetzt, ob es wie ein Popstar war oder auch eine andere Coverband, ja, der Schlagzeuger ist nicht so gut, aber der ist der Kumpel vom Künstler, der Schulfreund oder der Produzent spielt selber Gitarre und das ist leider nicht so gut. Oder immer so Bands, wo ich dachte, es könnte total super sein, aber da ist irgendwie so, na, der nervt und der nervt und der Gitarrist ist zu laut und irgendwie so. Und jetzt habe ich endlich so die Situation, wo ich mir immer meine Jungs aussuchen kann. Das finde ich total wichtig. Also es ist mir fast weniger wichtig, welche Musik ich spiele. Ob wir jetzt irgendwie Marvin Gaye spielen oder David Guetta oder was weiß ich, Hauptsache die Band ist gut. So, das habe ich halt jahrelang nicht gehabt. Das war immer irgendwie, kommst du irgendwo hin und denkst dir, ach, schade, dass jetzt ausgerechnet der Typ, natürlich meistens ja Bandleader in so Gala-Coverbands, der irgendwie nicht so toll spielt. Oder bei so Popstars war es dann wirklich so irgendwelche, der Schüler vom Produzenten spielt, darf mitspielen oder der alte Kumpel vom, der einzige, der noch original von früher dabei ist, aus der, was weiß ich, und dann gehst du halt dahin und denkst dir jedes Mal so, boah, die Band's eigentlich geil, aber warum muss jetzt dieser Typ da am Schlagzeug sitzen oder so? Und das habe ich jetzt nicht mehr, das ist halt einfach immer super mit unseren Leuten, wenn mal Originalband nicht kann, kann ich mir dann immer Leute aussuchen, auf die ich Bock habe, so, das macht total Spaß. Also es ist von daher ein guter Kompromiss aus Geld verdienen, Spaß haben, musizieren, was du sagst, aber wir machen da halt unser Ding. Ich mache da meine Sounds. Wir machen ja auch viel so Freestyle, dass wir Songs durcheinander mischen und Übergänge und so.
Ihr macht das im Prinzip wie ein DJ auch, ne, dass ihr genau. die Songs live sozusagen mit Übergang spielt.
Es gibt keine Setliste und dann spiele ich irgendwie sind es gerade irgendwie auf C-Moll und dann spiele ich einmal bum, 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 bum. Dann sind wir schon in Pump Up the Jam. So. Weil die Sängerin hört dann, ich habe dieses Pump Up the Jam-Riff gespielt, dann fängt die sofort an, das zu singen. Die Band steigt drauf ein. Und dann sind wir dann auf C-Moll in dem Lied und dann überlege ich, warte mal, ihr könnt doch jetzt die Hookline von der Nummer reinpassen, dann spiele ich die einfach. Die anderen hören das, gehen drauf ein und so, dann lebt das so. Es ist ein bisschen wie ein Jazzkonzert, dass das halt so eine gewisse Freiheit hat und so einen Jam-Charakter. So.
Ja, genau, aber in dem Rahmen bleiben, also die Vorgabe, es muss... Das Publikum muss quasi, klar, es muss tanzbar bleiben und
aber es kann auch mal eine 10-minütige Deep House Phase haben oder so Minimal Elektro oder so, wie so ein DJ ja auch.
Wenn du das Gefühl hast, es passt jetzt,
dann spät nachts legt der DJ ja auch irgendwann irgendwie Elektro auf und Techno und so. Und das müssen dann nicht unbedingt immer nur Hits sein. Man kann auch mal 5 Minuten einfach eine Acid, irgendwas Synthi-Aktion machen, so und die Leute am Tanzen halten.
Das ist mir bei deinen Stücken auch aufgefallen, also wo du gerade Minimal sagst, dass ja das ganze Drumherum oder der kompositorische Grundbau doch relativ minimalistisch ist. Dass es dir immer eigentlich um eine Kernidee geht, dass du nicht groß mit irgendwelchen Akkordkaskaden oder unfassbar virtuosen Linien um dich schmeißen und irgendwie das auf ein Minimum beschränkst an musikalischer Message und das dann sozusagen weiterentwickelst. Ist das so ein Grundprinzip in deinem Leben?
Ja, voll. Ich bin halt also Minimalist und auf Effizienz. Ich bin Effizienzfetischist so. Und wenn sie mehr als so und so viele Töne haben muss, dann ist es schon irgendwie nicht gut. So. Also das muss mit wenig Tönen auskommen.
Das zieht sich durch dein ganzes Leben. Ne?
Also wenn man es so musikalisch sieht, also die großen Hits, das irgendwie einpattern und das war es so ungefähr. Das ist das, was das jetzt ein AC/DC-Gitarrenriff ist oder irgendein Elektro-Hit oder so. Das ist jetzt irgendwie so ein Calvin Harris oder ein Daft Punk oder so, Around the World, Daft Punk, so eine Melodie, fertig, so mehr braucht man nicht. Das ist so mein, geht auf jeden Fall das ganze Leben, das hat in allen das ist ein Bereichen.
Credo, ja. Du versuchst viel zu optimieren, du hast ja eben gesagt, du warst dann viel früher auch im Zug unterwegs. Das ist jetzt für einen Keyboarder, sag ich mal, ungewöhnlich, weil der Otto Normal Keyboarder gerne auch so und so viele Keyboards mit sich hat, plus Ständer, plus irgendwelche Racks mit Synthes oder In-Ear-System oder Mischpult. Und Xara Fischer geht aber mit zwei kleinen Mini-Keyboards, die ungefähr 2 bis 3 Oktaven haben, und einem Rucksack fährt er erst mit dem Zug durch die Gegend und dann jetzt ja seit ein paar Jahren mit dem E-Auto. Und dann aber auch mit der ganzen Band.
Also das hat sich alles so ergeben. Also ich habe auf immer schon die Trompeter beneidet oder Saxophonisten, die einfach mit ihrem Köfferchen so losfahren. Einfach den Trompete in den Koffer, vielleicht noch einen Anzug rein, fertig. So. Und dann immer als Keyboarder immer dieses ganze Geschleppe und alles. Ich dachte halt, geht nicht anders. So. Und dann, das war damals, da war ich bei Uncle Late Night in der Fernsehshow, da hatten wir immer alles stehen gelassen. Da stand meine Hammond-Orgel und ein großer Kurzweil. Und ich hatte diesen Virus, den kleinen 37 Tasten. Und dann sitze ich so da und denke mir, oh, ich habe doch heute Abend noch einen Gig, habe ich vergessen. So, wir spielen noch so ein Jam-Session, so ein Club. Ich habe den Gig vergessen und ich habe gar nichts dabei. So, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, gekümpelt, liege zu Hause. Ich muss, wenn die Show vorbei ist, da sofort hin. Ich habe keine Zeit, nochmal nach Hause zu fahren. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich nehme jetzt den Virus und gehe in die Straßenbahn. Also Virus und Klinkenkabel, Netzkabel.
Also Virus, für alle, die es nicht wissen, genau,
ist ein 3-Oktaven-Synthi.
Ist ein Synthesizer und damit...
Genau, den hatte ich halt da in der Show und habe ich gedacht, okay, den nehme ich jetzt mit. Und dann setze ich mich da im Club einfach auf den Stuhl, den Musiker auf den Schoß und spiele den Gig so. Die einzige Chance, die ich habe. Dann komme ich da hin. Christian hat damals mitgespielt, der Christian Frese, der auf meinem Trio spielt, Bassist. Ich so, ja, sorry, ich habe so einen Gig vergessen und alle so, ja, egal. Und dann haben wir so gespielt und dann, ja, geil, reicht doch eigentlich. So, ja, super, reicht doch. Was willst du mit dem ganzen Kram immer so? Und ich dachte so, stimmt eigentlich. Obwohl, ja, so ein Rhodes-Sound wäre schon nicht schlecht oder Wurlitzer-Sound und so. Dann habe ich halt angefangen dann zu überlegen, okay, wo kriegst du jetzt noch so Sounds her? Da habe ich mir noch so ein Modul geholt, so ein kleines 19 Zoll, wo ich dann Rhodes drin hatte und Wurlitzer. Und dann habe ich mir dann so vielleicht auch Mikrocork dazu, das ist noch ein bisschen mehr. Und dann so habe ich das dann angefangen. Ja. Und dann hat halt dieser Junge, der Christoph von der Gala-Band so, also, ich habe gehört, du hast so kleines Zeug irgendwie, ja, wir fahren ja alles mit einem Zug. Ja. Hast du nicht Lust mitzuspielen? So, wir suchen einen Keyboarder. Und ich so, ja, cool. Und dann halt, weil da ich dann einfach so Bankart 100 irgendwann und dann alles mit dem Zug. Ja. Und dann bin ich halt immer, genau, da kamen wir bei einem Gig mal, da hat der Thomas Inderka, der Trompeter.
Ah ja, der augenbegeisterter Fahrradfahrer.
Faltradfreak, genau. Der hat einen Gig in Berlin und ich kam dann mit meiner Tasche da an und dann. So Taxi und so und der Thomas, ich fahre mit dem Fahrrad und dann war der zuerst da. Also wir kamen an mit dem Taxi und da war der Thomas schon da mit seinem Fahrrad und dachte mir, boah, cool, das will ich auch. Aber wie kriege ich jetzt mein Keyboard aufs Fahrrad? So, da habe ich so überlegt. Dann habe ich mir halt auch dieses Brompton geholt und dann einen Anhänger, also den Koffer zu einem Anhänger umgebaut mit so Lufträdern und so.
Also du hast dann auch Spaß dran, das selber zu machen und dann zu tüfteln, wie so ein Daniel Düsen.
Ich dann beim Brompton mit dem Anhänger rumgefahren, dann halt auch Bankart 100. Und da gab es irgendwo so einen Gig in Rottweil auf dem Jazzfestival, weiß ich noch, da ging es halt vom Bahnhof aus ziemlich steil hoch. Und dann kam ich da völlig fertig an, weil es einfach so steil war. Und dann dachte ich, was geht so nicht, ich brauche jetzt einen Motor. Und dann habe ich so rumgeguckt, und da gab es eine Firma in Heidelberg, die Falträder elektrifiziert hat. Und dann habe ich mir da so einen Motor eingebaut. Dann war ich immer so mit dem E-Brompton unterwegs. Dann teilweise 20 Kilometer oder so vom Bahnhof zum Gig oder zum. Ich habe bei Peter Schilling mal ausgeholfen, irgendwo in Thüringen. ein Stadtfest in Erfurt und die Probe war irgendwo draußen auf dem Dorf in Thüringen irgendwo. Da bin ich halt vom Bahnhof 20 Kilometer irgendwie über Land da zu dieser Probe gefahren. Kam dann da an und da hat der Peter Schilling erstmal so, was ist das? Fahrrad, was ist denn dein Equipment? Ja, hier. Kann doch nicht sein. Und so, war völlig irritiert. Ich habe auch jetzt gehört, dass er mich nie wieder angerufen hat, deswegen, weil das fand er irgendwie einfach suspekt, dass ich da so mit so kleinem Zeug, und das kann irgendwie nicht sein, das geht irgendwie nicht.
Also ich fand es irgendwie doof. Ja, mehr ist mehr, ne?
Das ist, also es gab unterschiedliche Reaktionen. Ich habe bei Sarah Connor kam ich auch mit dem Fahrrad mit zwei kleinen Keyboards, hat die gesagt, ja, wenn das mit so wenig geht, warum schleppen wir sonst eigentlich immer so viel Zeug mit? Und dann einmal Ray Garvey hat dann gesagt, nee, das geht so nicht, wir müssen jetzt irgendwie ein Tuch vorhängen, das sieht scheiße aus da auf der großen Bühne.
Eine große Bühne ohne Keyboardboard.
Ja, genau. Haben dann so irgendwie so Tücher davor gehangen und so. Einmal habe ich eine Story gehört, ich weiß nicht von wem, das stammt, aber jemand hat gesagt, ach du Scheiße, aber jetzt ist auch zu spät, noch jemand anders anzurufen, als ich mein Zeug aufgebaut habe.
Ich kann hier ein anonymes Zitat von einem Mitmusiker deinerseits. Xaver Fischer, Riesensounds mit einem Equipment auf Erbsengröße.
Ja, also letztendlich kommt es darauf an, was rauskommt. So, wenn du dann guckst, hast du irgend so ein Yamaha Motiv, 88 Tasten, was 25 Kilo wiegt. Und der Chip, wo die Sounds drauf sind, ist irgendwie so groß.
Ja.
Und da kannst du denselben Chip kannst du auch in so eine kleine Hülle bauen und dann hast du das auch denselben Sound.
Na gut, aber viele Keyboarder-Pianisten wollen natürlich auch dieses pianistische Gefühl, ja, mit schweren Tasten.
So 88 Tasten und sag mal, wann hast du eigentlich da oben diese Oktave, wann hast du die zum letzten Mal gespielt? So, ja, eigentlich nicht. Oder ganz unten so. Also wir spielen ja Popmusik und die unterste Oktave vom Klavier, die kommt einfach nicht vor. So.
Okay, also du überlegst dir genau, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Und dann wird das bis möglichst effizient auf einem Minimum.
Also die Oktaven, die ich nicht brauche, habe ich abgesägt. So. Ich wollte schon eine Hammermechanik damals. Also Hammermechanik war mir irgendwie schon wichtig. Und da gab es halt nur 88 Tasten.
Ja.
Gab keine kleineren. Ich habe sogar mit auf der Musikmesse mit Fatah geredet. Die meinen, nee, bauen wir nicht, gibt es keinen Markt für und so. Dann habe ich mir halt so ein Fatah 88-Tasten-Ding geholt, einfach zwei Oktaven abgesägt, die ich nicht gebraucht habe. Ein neues Gehäuse gebaut und das habe ich jahrelang, habe jetzt gerade wieder eins zersägt, wieder mit einem noch ein bisschen leichter. Ich bin jetzt bei ungefähr 24 Kilo mit Ständer, Hocker, Pedale, Mischpult, zwei Keyboards.
Anzug, Tasche?
Nee, die ist noch extra, aber ich könnte den Anzug noch mit in die Keyboard-Tasche packen. Also ich habe insgesamt komplett 24 Kilo mit allem. Das sind zwei Taschen, eine am Rücken, eine in die Hand und fertig.
Wow.
Da habe ich alles drin, was ich brauche. Also hochwertige Pianos, Rhodes, Wurlitzer, Orgel, Synthes, alles. Also ich kann damit jeden Gig spielen.
Und das weitestgehend klimaneutral, ne?
Genau, wir fahren mit der Band, das ist alles mit einem Tesla. Da ist dann, also die Bands normalerweise, also hier Kinkermeer Club Band, sind wir normalerweise zu sechst. Plus Management, plus Techniker, also acht Leute. Davon vier aus Köln und die anderen vier kommen so aus dem so Heidelberg-Frankfurter Raum.
Du fährst dann mit den vier Musikern?
Ich fahre mit den vier Kölnern, also ist dann meistens Sängerin, Sänger, Schlagzeuger und ich. Und da haben wir das Drumset drin, das ist auch ganz super klein, also nur eine 18er Kick mit einer Snare drin, also kannst du so auseinandernehmen, Snare rein. Teppich rein.
Suchst du die Musiker dann auch aus, je nachdem, ob das Equipment dann
in den Tesla passt? Wenn jetzt ein Drummer aushilft, kommt, dann spielt er halt auf unserem Set, ganz einfach. Also sage ich halt, okay, hast du Bock, bei uns mal auszuhelfen, du musst aber auf unserem Set spielen, da gibt es halt keine Toms. So. Und dann sagt er, okay, mach ich. Also der würde jetzt nicht sagen, wenn es keine Toms gibt, dann komme ich nicht. Oder er würde auch nicht sagen, ich bringe mein eigenes Set mit, sondern er würde halt sagen, ja gut, dann ist das halt so.
Also auch der Drummer, auch das, was der Schlagzeuger sozusagen spielt, das wird auf ein notwendiges Minimum.
Genau, also wir haben keine Toms. Das war, also Hendrik hat da ganz am Anfang, als wir angefangen haben, da habe ich halt so gesagt, okay, wir machen alles ganz klein, wir wollen alles nur in einem PKW und so. Ja, ein Stand-Tom wäre schon schön, hat er gesagt. Okay, dann haben wir wir haben bei Europcar damals mal Autos gemietet. Da gab es so einen Tourer, der hat 60 Euro gekostet am Tag und da hat dann alles reingepasst, außer der Stand-Tom. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen jetzt die nächstgrößere Kategorie. Also er hat ja gesagt, Stand-Tom wäre schon schön. Dann habe ich so geguckt, okay, ein Charan, der kostet 120 Euro. Also 60 Euro mehr.
Für den Stand-Tom.
Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen 150 Gigs im Jahr, das sind 9.000 Euro. Und dann hat der Hendrik gesagt, okay, lass mal weg. Und ich habe gesagt, wer zahlt die 9.000 Euro, zahlst du die? Oder wo kommen die her? Und hat er gesagt, ja gut, dann geht doch ohne. So, und seitdem spielen wir halt ohne Toms.
Wenn es am Ende mehr Gage für die Musiker dadurch gibt, wenn man weniger bezahlt für den Mietwagen.
Ja, also
das Problem hast du ja jetzt auch anders gelöst, ne, mit dem Tesla seit wie vielen Jahren? Seit
7 Jahren fahren wir alles Tesla. Elektrisch, auch also mit 4 Leuten, Schlagzeug und so weiter.
Du wirst tatsächlich auch nicht müde, das öffentlich vorzurechnen, was euch, also gerade speziell dir als Bandleader, als jemand, der das Auto beruflich stark nutzt, was dir das an finanziellen Vorteilen bringt.
Also ich habe damals, als ich den gekauft habe, habe ich das so anhand von den Zahlen, die ich so kannte, so Erfahrungsberichte und so von anderen Tesla-Fahrern und was die so an Reparaturen hatten und Wartungskosten und Stromverbrauch und so, da habe ich damals behauptet, wenn mir jemand jetzt einen Passat Diesel nagelneu schenken würde und ich fahre den jetzt 10 Jahre, dann kommt mich das teurer, als wenn ich mir selber einen Tesla kaufe von meinem eigenen Geld. Und das habe ich, glaube ich, bewiesen. Also jetzt nach 7 Jahren, wir haben jetzt 400.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Mhm. Wenn ich mal die Zahlen alle so zusammenrechne, also die Reparaturen, die Wartung, die Steuervorteile, den Strom, dann behaupte ich, dass das stimmt. Also dass ich tatsächlich der geschenkte Passat wäre teurer gewesen. Also allein an die Hälfte von dem Geld, was ich für das Auto ausgegeben habe, habe ich schon mal mit Sprit versus Strom wieder reingeholt. Und die andere Hälfte sind Steuervorteile und dann vor allen Dingen eben die Wartungskosten, die ein Witz letztendlich waren. Also diese ganzen Ölwechsel, Inspektionen, was man so hat, Turbolader kaputt, Antriebskette gerissen, was man, kennen wir ja alle.
Diesel, Rußpartikelfilter.
Genau, das gibt's halt alles und nicht, ja. Und das habe ich mir alles gespart. Also ich bin... Das Auto fährt ja noch, der ist jetzt noch nicht Schrott, aber ich denke, ich bin bei weit unter 20 Cent pro Kilometer.
Hm. Aber jetzt auch so ein bisschen unter der Prämisse, wie gesagt, du nutzt den beruflich oft, also du kannst diese Fahrten auch in Rechnung stellen. Also das, was der normale Freiberufler mit einer Kilometerpauschale macht, das machst du genauso auch mit dem E-Auto. Und also jetzt für den... Hast du das ja auch mal privat ausgerechnet, wenn du den jetzt rein privat nutzen würdest?
Also wenn man sehr wenig fährt, dann ist das alles was anderes. So, dann kann man das schlecht sagen. Ja. Also ich habe jetzt einfach nur für den Vielfahrer. Also wir sind bei 60.000 bis 70.000 Kilometer im Jahr. Und
da lohnt sich das auf jeden Fall.
Das, ja. Ja, okay. Also der normale Diesel wäre jetzt eigentlich schon Schrott. Aber unser Auto
steckt da jetzt auch wieder der Minimalist und Effizienzfanatiker Fischer dahinter? Oder ist das auch ein bisschen, ist es umweltfreundlicher? Wobei
beides, genau, auf jeden Fall.
Also gibt es ja auch die Diskussion, ob jetzt der Hersteller von Akku, ob das wirklich am Ende umweltfreundlicher ist. Aber, ja,
die Diskussion ist natürlich Quatsch. Also die ist irgendwie 10 Jahre alt, dieses Argument.
Ja.
Dass die Herstellung des Akkus so schlimm wäre, das stimmt alles nicht. Also das E-Auto ist eigentlich ab dem ersten Kilometer schon besser als der Verbrenner. Ist völlig klar. Also Erdöl verbrennen ist nie eine gute Idee. Also Umwelt ist mir sehr wichtig, Klimaschutz auch. Und aber die Kosten genauso. Also es ist einfach beides. Es ist billiger und sauberer. Also deswegen ist es einfach völliger Unsinn, Verbrenner zu fahren.
Okay, eine... Win-Win-Situation für
alle. Und wir haben wirklich bewiesen, also wir haben ja viele Gigs weit weg, also Kitzbühel, Tegernsee, Schweiz, Berlin, Sylt, was weiß ich, wo wir immer hinfahren. Und das funktioniert einfach, also mit der Band. Also die typische Fahrt Köln-Berlin, so Standardsituation. Zu Hause vollgeladen, ist natürlich schön, wenn man zu Hause laden kann, klar. Photovoltaikanlage und so ist natürlich ein Vorteil. Dann fährst du los und dann geht das so bei Dortmund, Unna irgendwo so, ich muss mal aufs Klo. Fährst du raus an Supercharger, gehst aufs Klo, 7 Minuten oder so, dann kommst du zurück, fährst weiter. Dann so bei Hannover werden dann die ersten Stimmen laut, ich habe Hunger. Okay, dann haben wir jetzt in Hannover immer so ein, da ist so ein Supercharger, so nach Shopping Mall, da gehen wir dann so ein Asia-Imbiss in der Mall. Also irgendwie Mittagessen, halbe Stunde vielleicht, 25 Minuten und dann ist das Auto schon wieder auf 80% voll. Und dann schaffst du es bis Berlin. Entweder suchst du dann in Berlin ein Hotel, eine Ladesäule oder sowas. Oder oft, wenn wir dann zu früh dran sind, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, sind bei Magdeburg und stellen fest, eigentlich haben wir noch voll viel Zeit. Weil wir halt wegen Stau früher losgefahren sind, aber es gab gar keinen Stau. Dann fahren wir da nochmal raus und trinken noch Kaffee. Oder neulich haben wir da gab es so eine Schokoladenfabrik, da gab es so Kakao. Mhm. Da gibt es auch nochmal Kaffee und Kuchen, bevor wir dann zum Gig fahren. Dann wird das Auto nochmal voll gemacht und dann können wir am nächsten Tag, da brauche ich in Berlin gar nicht rumsuchen, sondern wird einfach wieder bis Magdeburg zurückgefahren. Und dann geht das Spielchen wieder selbst von vorne los. Ich muss aufs Klo und dann Bielefeld, ich habe Hunger.
Okay, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich schon der Punkt, wo viele abschalten innerlich und sagen, oh, das ist mir jetzt dann diese Planerei. Also gerade wenn ich als Musiker auf langen Strecken unterwegs bin und das wirklich ganz bewusst einplanen muss, wo ich jetzt halte und
ja, das ergibt sich so. Also erstens, man fährt sowieso eine Stunde früher los, wenn man nach Berlin muss, ne, wegen Stau. So. Also,
du weißt, ja, das ist klar.
So. Und wenn du die Stunde nicht brauchst, weil es keinen Stau gab, dann hast du auf jeden Fall schon mal Zeit übrig, die du zum Laden nutzen kannst. Und du willst eh was essen. Also man fährt nicht 6 Stunden durch, ohne was zu essen oder aufs Klo zu gehen. So.
Ja.
Und die Planung nimmt dir das Auto ab, der sagt dir direkt hier, wie da und da kannst du laden, so und so lange. Wir machen das immer eher aktiv, weil es geht immer darum, was wollen wir essen. So. Und dann hast du halt den Supercharger und meistens McDonald's. Und wenn du willst, die Spots, wo es mal was Besseres zu essen gibt, die sind leider selten. Und wie zum Beispiel in Hannover dann diese Shopping Mall mit dem Asia-Gourmet, so, dann ist halt dann unser Lieblingsstopp. Hm. Oder Richtung Basel, das ist dann Bruchsal, ist so ein China-Restaurant, die haben ziemlich gute Sachen. Oder in Viernheim der Thai-Imbiss. Das sind so unsere Lieblings-Ladestopps.
Ach, da war ich auch schon, glaube
genau.
ich. Ja. Da waren wir schon zusammen. Ja, ja. In Viernheim beim Thai-Imbiss. Ja.
So, das ist eigentlich die Reiseplanung, ist eher so, was wollen wir essen mäßig. Und dann soll es schon wieder Subway sein oder finden wir vielleicht was Besseres und so. Oder bloß McDonald's irgendwie vermeiden nach Möglichkeit. Aber du musst jetzt, das ist überhaupt nicht kompliziert. So, also du bist. Also wenn du jetzt wirklich durchballern würdest nach Berlin, wirklich, angenommen, du gehst gar nicht aufs Klo und würdest gar nichts essen, dann bist du vielleicht 20 Minuten schneller oder so mit dem Verbrenner. Also die 20 Minuten, die kann man gut investieren in aufs Klo gehen und vielleicht mal einen Kakao trinken oder was essen.
Ja.
Und das wird halt belohnt mit erstmal halben Fahrtkosten, also das darf man auch nicht vergessen. Wenn jetzt einer sagt, die 20 Minuten extra, das ist mir zu blöd, dann sagst du, ja gut, dafür zahlst du halt das Doppelte für die Fahrt. Also es ist halt einfach doppelt so teuer, Verbrenner zu fahren und die paar Minuten zu investieren. Ich habe das neulich so einer Sängerin, die war skeptisch, weil du dann irgendwie für den Urlaub nach Südtirol und dann hat sie keinen Bock dann immer ewig und so. Dann habe ich gesagt, okay, du bist eine halbe Stunde später in Südtirol und das machst du einmal im Jahr im Urlaub. Also hin und zurück ist das vielleicht eine Stunde, die du länger unterwegs bist. Aber aufs Jahr gerechnet spart ihr das 4.000 Euro, habe ich hier vorgerechnet. Das heißt, diese Stunde ist die teuerste Stunde des Jahres für sie. Und die könnte sie sogar noch nutzen, um aufs Klo zu gehen oder sich vielleicht einen Kaffee zu holen oder so. Also der hat sich jetzt ein E-Auto gekauft tatsächlich, nach der Rechnung. Also es ist, wenn man es mal wirklich nüchtern mathematisch angeht, dann gewinnt das E-Auto alle Szenarien einfach wegen sauberer und billiger.
Aber das hast du auch so ein bisschen Spaß dran, das durchzurechnen und auch den anderen Kolleginnen und Kollegen begreiflich zu machen, ne, was sowas an Vorteilen mit sich bringt.
Es funktioniert ja auch. Also ich könnte aus dem Stand bestimmt 15 Personen nennen, die sich E-Autos gekauft haben, auf meine Propaganda hin und damit sehr zufrieden sind.
Hm.
Also eine Sängerin, die sagt, sie spart jetzt, also die Rate an die Bank, sie hat das komplett auf Kredit. Die Rate an die Bank jeden Monat ist weniger, als was sie früher für so Sprit und sowas ausgegeben hat. Also sie fährt jetzt billiger, obwohl sie das komplett finanziert hat.
Wow.
Das sagen viele. Also ich habe eine Handvoll Schlagzeuger, die jetzt elektrisch fahren. Und also ich glaube, 15 Leute kriege ich zusammen, die sich durch meine Inspiration hin dazu entschieden haben. Und alle sind damit sehr zufrieden mit dem Konzept. Keiner hat es bereut.
Ja. Ich finde das auch sehr, sehr inspiriert und wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit öfter mal gesprochen über das eine oder andere, ne? Weil beim E-Auto hört es natürlich bei dir nicht auf. Du hast in der Pandemie, als alles den Bach runterging und alle Musiker mehr oder weniger auf der Straße saßen, hast du noch eine ganz andere Berufung gefunden, die so ein bisschen damit auch zusammenhängt.
Genau, ich habe dann überlegt, was könntest du mal so machen? Also ich hatte halt Langeweile und dann
naja.
Kam dann irgendwie so...
Die einen hatten Sorgen, du hattest Langeweile.
Langeweile. Okay. Und dann da habe ich eine Anzeige gelesen, hier ist Photovoltaik-Firma in Köln, sucht Mitarbeiter, die suchen alles Mögliche, Monteure, Buchhaltung, Vertrieb. Und dann habe ich so, warte mal, Photovoltaik ist doch genau mein Ding, kenne ich mich gut aus. Habe ich da angerufen, ja komm mal vorbei und dann, das kannst du denn und dann Habe ich erst auf dem Dach probiert, tatsächlich 3 Tage Probearbeiten bei 35 Grad im August. Aber da waren wir uns dann einig, also für mich war das mega hart und Chef hat gesagt, handwerklich geht's so. Also das war da nicht so mein Ding. Aber hier kannst du ja mal Vertrieb gucken und dann bin ich so ein bisschen mitgefahren mit dem Vertriebler. Und dann irgendwann konnte ich dann selber alleine fahren und dann habe ich gut verkauft, da habe ich Photovoltaikanlagen verkauft. Also vielleicht so 200 Stück insgesamt oder so. Und dann habe ich irgendwann noch mit Wärmepumpen angefangen, weil das auch immer sich so ergibt. Dann bist du ja bei Leuten und dann fragen die, lohnt sich das denn? Dann sage ich, ja, bei ihrem Verbrauch eigentlich nicht, es sei denn, sie hätten eine Wärmepumpe. Dann sagen die, ja, nee, Wärmepumpe geht ja hier nicht. Und dann frage ich, warum nicht? Ja, hat der Schornsteinfeger gesagt. Und dann sage ich, das ist Quatsch, Schornsteinfeger hat gelogen. Dann rechne ich das mal durch und dann sagen die, kennen Sie denn jemand, der Wärmepumpe einbauen kann? Dann habe ich immer hier meinen Heizungsbauer bei mir im Dorf empfohlen. Und irgendwann habe ich den so oft empfohlen, dass er dann sagte, warte mal, können wir langsam über eine Provision reden? Und dann seitdem verkaufe ich halt auch Wärmepumpen. Und das mache ich sogar immer noch nebenbei. Es ist ein bisschen weniger, also deutlich weniger geworden. Hm. So diese Boomzeit war so 21, 22. Das ist jetzt stark zurückgegangen. Aber ich mache das noch, also wenn mich jemand fragt.
Also aber nochmal auch hier, du rechnest die Sachen aus. Du schaust, okay, was ist jetzt... In dem Fall, in den Einzelfällen, was ist jetzt die sinnvollste Lösung?
Also erstmal widerlege ich Mythen und Desinformationen. Also ich sage den Leuten, vergiss das, was du über Wärmepumpen gelesen hast. Also ne, die sind nicht so laut, wie sie behaupten. Und die sind auch, die verbrauchen ja dann so viel Strom. Und die sind so laut und sind so teuer. Und das ist ja alles, funktioniert ja im Winter gar nicht. Und dieser ganze Quatsch. Und mein Haus ist dafür nicht geeignet, was die Leute immer so glauben. Das wird erstmal alles widerlegt, ja. Genau wie bei den E-Autos. Dann fragt er auch, als wenn ich eine Photovoltaikanlage verkaufe, wollen sie auch eine Wallbox? Dann sagen die, nee, E-Auto kommt für mich nicht in Frage. Und dann sage ich, warum denn nicht? Ja, weil wir immer nach Frankreich in Urlaub fahren. Dann zeige ich denen die Karte von Frankreich mit den ganzen Stationen, die ja komplett voll mit Ladestationen ist. Wo soll das Problem sein? In Frankreich können sie überall laden, an jeder Tankstelle. Ach so, wusste ich gar nicht. Aber da muss ich dann immer 2 Stunden. Nein, wir reden ja nicht über 2 Stunden, wir reden über 10 Minuten. Ach so, ja, dann, ja, okay, dann bieten Sie mal eine Wallbox mit an. So. Und also ich widerlege erstmal Mythen, erkläre den Leuten, das Rechnen ist durch. Und genau, manche rufen halt an wegen, ja, wir wollen jetzt mal irgendwie hier für die Umwelt und irgendwie Strom und Photovoltaik. Und dann fahre ich da hin und dann gucke ich mir das alles so an und stelle fest, wenn Sie mal, Ihr Stromverbrauch ist total gering, aber Sie verbrauchen ja Unmengen an Gas und Benzin. So, waren Sie mal darüber nachgedacht? Ach so, ja, dann ist man halt irgendwann bei der Wärmepumpe oder beim E-Auto oder alles zusammen. Hm. Vielleicht der Stromverbrauch das geringere Problem ist und Gas und Benzin der viel größere Posten im ganzen Energiekostenkonstrukt. Und dann landen wir am Ende des Tages vielleicht ganz woanders. Oder es gibt gar keine Photovoltaik, sondern nur die Wärmepumpe oder so, weil das Dach vielleicht nicht geeignet ist oder so.
Ja, also die Effizienz ist das eine, die auch den Spaß, glaube ich, den du daran hast, gewisse Rechnungen durchzurechnen und den Leuten auch zu sagen, ey, da liegt ein Irrtum vor, ne? Das ist für euch günstiger so und so. Aber auch trotzdem hinter allem auch, dass man von den fossilen Brennstoffen wegkommt. Also das ist auch schon eine Überzeugung
klar,
von dir.
Klimaschutz ist auf jeden Fall der zentrale Punkt letztendlich, klar. Und Klimaschutz ist eine und gleichzeitig den Leuten auch helfen, Kosten zu sparen. Das läuft einfach perfekt zusammen. Das ist ja nicht entweder oder, sondern das kommt ja zusammen. Also fossile Brennstoffe sind schädlich, aber auch teuer, ganz einfach.
Und nochmal ganz kurz zurück zur Pandemie, weil du hast dann da angefangen, hast die Photovoltaikanlagen vertrieben sozusagen. Du hast es ja auch sehr gut gemacht. Du kannst dann auch genau sagen, okay, ihr benutzt jetzt hier einen Durchlauferhitzer und da funktioniert das jetzt mit dem Anfangsstrom nicht komplett aus der Photovoltaik, dann bist du ja auch offen und hast aber jetzt, wenn ich das so, du hast überhaupt kein Problem gehabt zu switchen, jetzt von deinem Beruf als Musiker hin zu jemandem, der was Gutes tut für die Umwelt, ne? Der aber auch einfach schaut, okay, was mache ich denn jetzt? Okay, ich mache jetzt halt Photovoltaik. Und dann nicht irgendwie zu sitzen zu Hause und zu sagen, oh, alles so scheiße und sind wir systemrelevant und Und das siehst du auch ganz pragmatisch. Okay, dann mach ich halt.
Ja, genau. Also erstmal war es auch ganz erfrischend, mal was anderes zu machen. Also nach 30 Jahren Musiker einfach mal so zu Leuten zu fahren und auch so die Büroarbeit. Ich bin auch oft in die Firma gefahren, habe dann da mit der Buchhalterin und mit den Elektrikern, also auch generell Handwerk. Ich habe so ein Faible für Handwerk, also gute Handwerker habe ich totalen Respekt vor. Und irgendwie mit Slatko, mit dem Obermonteur, der mir dann halt am Belachter Sachen gezeigt hat und wie man jetzt Module montiert und irgendwie, das fand ich mega interessant, also einfach mal was ganz anderes so, eine ganz neue Welt, auch mit den Wärmepumpen, super spannendes Thema so, technisch und wie das alles so läuft und eben mit Menschen reden und Häuser angucken. Ich habe auch schon so ein bisschen so ein Immobilienfimmel, also ich stehe einfach auf Häuser und was kann man hier so machen und das ist ein Hobby. Also ich habe wieder ein Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. So. Also Musik war damals ein Hobby, was Beruf wurde und dann habe ich halt, als mit Musik nichts ging, mir ein neues Hobby zum Beruf gemacht. Das macht mir Spaß gemacht, also macht mir immer noch Spaß. Ich finde es spannend und ich weiß, dass ein riesen Markt da ist für dieses Wissen. Also alle Leute fragen danach. Und früher war das so, wenn du auf der Party bist und sagst, ich bin Arzt, dann zeigen dir alle irgendwie ihre Muttermale so. Ja. Kannst du mal gucken. Oder ich bin Steuerberater, dann kommen sie alle an. Kannst du mir nochmal irgendwie die Dienstwagenpauschale erklären oder so? Und wenn du jetzt sagst, ich mache Photovoltaik, dann zeigen sie mir alle ihre Häuser. Also ich habe einmal da irgendwie, also morgens im Hotel war Bundeswehr Big Band, die haben abends auch da gespielt, wo wir waren. Sitzt da mit den ganzen Jungs von der Big Band am Tisch und dann, sag mal, ich habe hier so ein Haus in der Eifel, kannst du mal gerade gucken, kannst du mal mein Dach angucken oder ich wollte auch mal. Und da war ich plötzlich so total gefragt, musste irgendwie den ganzen Big Band Jungs ihre Häuser irgendwie analysieren. So. Das mache ich ja gerne, das ist ein total schönes Hobby so.
Du hast noch mal Musikerkollegen bei der Steuererklärung geholfen.
Stimmt das? Früher mal, ja. Das war nur so ein Nebenbei. Darf man ja offiziell gar nicht. Aber ich
du hast Hilfestellung geleistet.
Hobby-Steuerberater so ein bisschen, ja.
Aber auch selbst das irgendwie, wo du dich wahrscheinlich selbst reingefuchst hast in das Thema.
Weil ja, ich habe es halt selber gemacht. Und dann, wenn ich selber kann es auch der Kollege genauso. Weil alle haben dieselben Themen. Also jeder hat irgendwie als Musiker dieselben Verpflegungsmehraufwand und Kilometergeld und KSK-Beiträge, das ist ja bei allen dasselbe. Also wenn ich es kann, dann kann es im Grunde jeder auch, kann es jedem auch machen. So. Diese Effizienz wollte ich gerade noch sagen, also diese Effizienz, die sich bei mir durchs Leben zieht, die hat mir natürlich auch geholfen in der Corona-Zeit, weil ich einfach eben 30 Jahre lang an meiner eigenen Effizienz gearbeitet habe und deswegen letztendlich so wenig Kosten hatte auch. Also die ganzen Grundkosten monatlich, die habe ich in den letzten 30 Jahren so reduziert, dass mir das fast egal sein konnte. Also ich hatte so geringe Fixkosten, dass mich die Corona-Zeit, ich brauchte keine Staatshilfen, sage ich mal, weil es einfach so alles schon effizient gelaufen ist, so mit Haus und Auto und alle Kosten.
Gibst du mal einen Ratgeber raus? Weil das würde mich sehr interessieren. Also wie man, ich meine, du bist ja nur auch Familienvater mit Kindern, mit eigenem Heim und Haus, ne, mit Autos, ne, also wie man dann die Fixkosten so gering hält, dass einem so eine Pandemie, die dann auf einmal übereinkommt, gar nicht so anficht.
Also zum Beispiel, ich habe ja damals diesen Gig in der Fernsehshow gehabt, da haben wir ja gut verdient. Und das war dann,
ja, aber war das so lange?
Nö, aber das war ein halbes Jahr, aber wir haben alle gutes Geld verdient damals. Und auch die Kollegen, die in so Fernsehshows waren, die haben halt dann sich irgendwie 5er BMWs gekauft oder 7er BMWs oder auf Leasing und haben sich eine teure Wohnung im belgischen Viertel gegönnt mit 100 Quadratmetern zu zweit. Und ich habe das Geld, was ich damals verdient habe, ist alles in eine Photovoltaikanlage. Erstmal für unser Haus ist das Geld gelandet.
Ach, damals schon, in den Nullerjahren. Ja, ja. Und
dann okay. Damals die Heizung, die Ölheizung rausgeschmissen. Von dem Geld, also quasi das Geld, was ich damals verdient habe in dieser Fernsehshow, das existiert irgendwie alles noch. Das ist noch auf meinem Dach und in meinem Haus gespeichert, während andere sich dann halt irgendwie dicke Autos geholt haben und irgendwie Fernreisen und sonst was.
Also ich habe Rolex am Arm. Also da bist du ziemlich uneitel, wie ich merke. Ja,
also ich habe das Geld investiert. So, ich habe immer relativ sparsam gelebt. Also Frugalist, sagt man ja, das ist ja heute dieser moderne Begriff. Frugalisten, weiß ich, ob der das was sagt.
Also, ich kenne nur Fruktarier.
Aber, Frugalisten sind Leute, die gut verdienen, aber trotzdem leben, als wären sie ein Bettelstudent. So. Da gibt es ja so eine Bewegung, so eine ganze Szene von Da gibt es diesen Godfather of Mr. Money Mustache, nennt er sich. Der war, glaube ich, Manager bei Google. Er hat gut verdient, hat aber so auf 10 Quadratmeter gewohnt, hatte 2 T-Shirts und hat immer nur so Linsen mit Reis gegessen und alles mit dem Fahrrad gemacht und so. Und hatte damit 35 ausgesorgt und hat dann so ein Buch drüber geschrieben. Das ganze Geld investiert, da geht es also viel um Börse und Investment und aber auch um, wie man günstig leben kann. So. Das ist, eben seine Kollegen, die Google-Kollegen, haben alle fette Häuser und fette Autos und irgendwie so. Mhm. Und er ist halt mit seinem Fahrrad, wurde von allen ausgelacht. Und mit 35 hat er gesagt, so, ich muss nie wieder arbeiten. Hat ein Buch drüber geschrieben, ist damit total bekannt geworden und gibt es Vorträge und sowas. Und da ist so eine Bewegung draus geworden. Frugalismus, gibt es auch in Deutschland so eine ganze Szene. Da geht es halt darum, also wie kann ich günstig leben und gleichzeitig aber auch gut investieren, das Geld, und dass ich halt dann mit 40 oder so nicht mehr arbeiten muss. Und das ist so ein,
aber ist das, ich weiß es nicht, ist das, also für mich drängen sich da jetzt 2 Fragen auf. Die eine ist, will ich das überhaupt mit 40 nicht mehr arbeiten müssen? Also ist eine sinnhafte Arbeit nicht irgendwie auch was Schönes, was man auch bis ins hohe Alter machen kann und vielleicht auch machen möchte? Punkt 1 und Punkt 2, das klingt so, ja, okay, 2 T-Shirts und so, wenn es sie nicht stört, aber es klingt ja auch so ein bisschen danach, dass ich mir nichts gönne. Ne? Also, dass ich mir so einen gewissen Luxus oder Lebensstandard nicht gönnen mag.
Ja, es geht also erst mit Frage 1. Natürlich will man dann nicht einfach nur gar nichts mehr machen. Aber es ist natürlich, wenn dann sowas wie Corona passiert, ist man halt entspannter als die Kollegen, die jeden Monat so und so viel 1.000 Euro ran schaffen müssen, ja, um ihr ganzen Apparat am Leben zu halten. So, das, also du musst halt nichts mehr machen. Du kannst noch was machen, aber du machst halt nur das, worauf du Bock hast. Ganz einfach. Das ist halt der Vorteil. Also auch Mr. Money Mustache macht Vortragsreisen. Also er macht ja auch nichts. Also der macht nicht nichts, sondern der arbeitet nur halt, worauf er Bock hat. Also, aber dass man eben sein Leben so effizient hinbekommt und günstig, dass man nicht in dieses Hamsterrad verlassen kann irgendwann.
Ja.
Das meine ich damit.
Okay. Und aber da.
Und das Zweite ist, also man muss sich nicht schlimm einschränken. Also ich verzichte nur auf Sachen, die ich sowieso unnötig finde. Ne? Also wenn ich von meinem Keyboard die Oktave, die ich sowieso nie brauche, absäge, dann passt das Auto, dann passt das Keyboard halt quer in den Kofferraum und nicht nur längs so. Dann passen wir zu viert in dieses Auto. Wenn zum Beispiel ein Kollege, wenn ich mal einen Gig selber nicht kann und da kommt ein Kollege mit dem 88-Tasten-Keyboard, dann passt das nicht in den Kofferraum. Dann müssen wir einen Sitz umklappen, dann müssen wir ein größeres Auto mieten. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen Bus. Dann haben wir 100 Euro mehr Kosten wegen dieser einen Oktave oder zwei Oktave. So, wenn man das mal so als Beispiel.
Ja gut, das ist ja jetzt beruflich.
Genau, ich lasse hier 2 Oktaven weg, die ich nicht brauche.
Ja, ja.
Und dadurch sparen wir bei jedem Gig 100 Euro Fahrtkosten. So, und das läppert sich bei 150 Gigs im Jahr auf 15.000 Euro, die halt nicht weg sind, sondern noch irgendwo da sind. Also entweder sind die dann in Gagen für Musiker geflossen oder in Tasche von Management oder von mir. Oder, oder dadurch, dass die Band halt insgesamt billiger ist. Also letztendlich, das merken wir auch jetzt gerade, weil es ja gerade schlechter läuft im Covergeschäft. Die Kollegen alle klagen. Uns geht es immer noch relativ gut im Vergleich. Also wir haben zwar auch weniger als früher, aber immer noch ganz gut. Und andere Bands haben kaum noch was. Und wenn ich dann höre, ja, wir haben allein 2.500 Euro Reisekosten, weil irgendwie 2 von uns wohnen auf Mallorca und da kommt immer der Sprinter mit der Backline noch aus Berlin und da sind noch 2 Techniker dabei und so. Die haben einfach einen riesen Kostenapparat. Andere Bands, die wir nicht haben. Und wenn dann ein Kunde halt irgendwie so Budget ist kleiner, wir müssen Geld sparen, und dann nehmen wir jetzt die Band mit den 2.500 Reisekosten oder die Band mit 100 Euro Reisekosten, ja, dann haben wir halt den Gig. Also ich denke, dass dieser Minimalismus sich jetzt auch auf jeden Fall auszahlt so für uns.
Ja, wie gesagt, das ist ja, ne, du redest jetzt über das Berufliche, aber es geht da jetzt auch so ein bisschen um die Privatperson. Was verwehrst oder auf was verzichtest du denn? Oder verzichtest vielleicht das falsche Wort, aber was brauchst du denn nicht in deinem Leben als Privatmensch, was andere vielleicht haben, was so Fixkosten dann auch hochtreibt? Also den Netflix-Account.
Nee, sowas haben wir ja alles, aber ich weiß nicht, also Ja, früher.
Ich meine, da darf ich das sagen. Ich meine, du hast immerhin, du hast ein Haus, wo du auch einen Swimmingpool hast. Ne?
Ja, das ist halt dann, klar, ich gönne mir auch den Luxus, auf den ich Bock habe.
Ja.
Klar, also wir leben jetzt nicht arm wie die Kirchenmäuse und auch nicht mehr. Also ich meine, ich bin jetzt 53, also ich rede von Frugalismus auch mit 18, von 18 bis 40.
Ach so, okay.
Also zum Beispiel, ich bin bei Birth Control eingestiegen mit 19. Wir haben gutes Geld verdient. Ich meine, da gab es 500 Mark pro Gig. Das war für so ein Studentenalter ganz schön gut.
Ja.
Ich habe aber immer noch zu Hause gewohnt bei meiner Mutter. Ich hatte da alles. Ich hatte einen guten großen Keller, einen Proberaum. Da stand der Flügel. Also ich habe gesagt, was soll ich jetzt ausziehen in eine kleine Wohnung, wo ich noch nicht mal Klavier spielen kann? Bleib ich doch lieber zu Hause. So, und dann hatte ich immer das Auto von meiner Mutter, so einen kleinen Polo. Ich habe eigentlich gut verdient schon und bin immer mit diesem alten Polo rumgefahren. So. Ja. Und das ganze Geld, was ich bei Börsentor verdient habe, habe ich im Bausparvertrag eingezahlt. Ich hatte mit, keine Ahnung, mit 25 hatte ich den Bausparvertrag schon irgendwie voll, so wo andere noch an der Hochschule rumgehangen haben, habe ich schon meine ersten Dinge ins Trockene gebracht, so, und das halt über Jahre, und dann so eben die nicht den dicken Fünfer BMW auf Pump und irgendwie,
ja.
Ich weiß, auf der Sascha-Tour nicht an der Hotelbar sich mit im Hilton in Berlin oder am Hyatt oder wo an der Hotelbar besaufen. Mit für 100 Mark oder so.
Das jeden Abend,
15 genau. Proseccos jeden Abend. Und dann noch irgendwie auf dem Handy die Freundin anrufen, eine halbe Stunde lang, mit wo eine Mark die Minute gekostet hat oder so.
Hm.
Ich habe halt dann bei Frau angerufen, hier ist die Nummer vom Hotel, kannst mich zurückrufen im Zimmer, so, weißt du, so ganz simple Sachen. Wir hatten diese Sängerin, die immer irgendwie in Äthiopien ihre Mutter angerufen hat vom Hotel aus und die dann schon am Hälfte der Tour schon pleite war, war die Gage schon wieder weg, so. Und ich habe dann zwar ein bisschen, diese Sascha-Tour damals habe ich an der Börse leider ein bisschen verzockt, da habe ich dann ein bisschen Scheiße, die war dann weg, hat meine Frau mir auch jahrelang nach eine komplette Tour an der Börse verzockt.
Aber hat. Ein bisschen was muss ja auch ein Xaver Fischer lernen. Ja.
Aber zumindest das Geld ist halt nicht für so Quatsch draufgegangen. Ja. Also Sekt an der Hotelbar für, weiß ich nicht, das war mir einfach zuwider. Ich hab dann ein Glas Wasser oder so, oder keine Ahnung, zum Bütchen so ungefähr.
Ja gut, da sind manche andere dann bequemer, wie sie auch dann zum Beispiel bei so einer Reiseplanung, ich möchte nach Frankreich in Urlaub, deswegen kommt ein E-Auto nicht in die Frage, bequemer sind und du bist das ein bisschen rationaler. Okay, alles klar. Ja, sehr interessant.
Ich habe ein Fimmel für auch solche kleine Häuser, so Tiny Houses oder so. Ich stehe voll auf in Tokio, diese Wohnungen, wo so Leute auf, keine Ahnung, 20 Quadratmeter, und dann können die hier die Küche so rausziehen und dann hier das Bett so runterziehen und so. Und dann letztendlich haben die alles, was sie brauchen. Also die haben ein Bett, eine Küche, ein Bad und so, aber alles auf so total mini, weil es halt in Tokio so teuer ist.
Naja.
Aber ich finde das irgendwie cool. Ich habe da voll Bock drauf.
Ja, also praktisch, ja. Ich denke immer so bloß so ein bisschen Lebensraum. Also in dem Lebensraum willst du ja auch leben, ne? Und willst dich wohlfühlen. Und bei sowas musst du natürlich dann auch ein Konzept fahren, dass du auch jemand bist, der keine unnötigen Sachen sammelt, der sich auch in den ganzen Lebensutensilien, die du brauchst, Klamotten etc. sich aufs Nötigste beschränkt, und dann funktioniert das alles.
Es hat doch was Befreiendes auf jeden Fall. Also ich könnte nicht in so einer vollgemüllten Bude, wo fast 1000 Sachen rumstehen, könnte ich nicht wohnen. Da steht irgendwas rum, was du seit 10 Jahren nicht benutzt hast, dann kommt das halt weg, ganz einfach so. Ich habe schon Synthis zum Elektroschrott gebracht früher, die ich 10 Jahre nicht benutzt habe und die auch keiner haben wollte. Irgendwelche komischen 80er Jahre Schrott-Synths, die habe ich dann einfach zum Wertstoffhof gebracht, weg damit. So. Vor allem, was? Den, das ist doch voll geil, Vintage. Das Teil klingt scheiße, ich habe den ewig nicht gespielt. Kein Mensch braucht das mehr. Aber ich hatte diese Hammond-Orgel, so eine M100, die habe ich früher für Birth Control mal gekauft. Dann habe ich die bei Uncle Leighton noch benutzt, bei Sascha habe ich sie noch benutzt. Und dann irgendwann habe ich die dann mal so einfach mal aus dem Output direkt, also ohne Lessie, sondern direkt aus dem Output mir mal angehört, was da eigentlich rauskommt. Ich habe mir die am Virus dann nachgebaut mit diesen Sinustönen. So. Das sind eigentlich nur eine Handvoll Sinustöne. Ich habe am Virus mir auch diese Sinustöne gebaut. Da klang das 1:1 genauso. Dann dachte ich, das klingt echt genauso. Dann habe ich die bei eBay reingestellt, tschüss, weg damit. So verkauft, weil die nicht den Unterschied nicht mehr gehört habe, dann kann ich auch
weg. Und der Leslie? Wie hast du den dann?
Leslie habe ich so einen Bodentreter, so einen kleinen Ventilator. Genauso, das war damals auch bei Birth Control, eben diese Hammond-Orgel mit dem Leslie. Ah, geil, ich spiele jetzt hier Rockband, ich brauche jetzt einen Leslie. So, dann irgendwie Leslie kaputt eines Tages. Hm. Ich dann irgendwie mir so einen Eugene Kettner Rotes 4 ausgeliehen, damit zum Gig gekommen. Ich sage, ja, sorry, Leslie ist kaputt, ich spiele halt mal hier mit der Dose. Sagt der FOH-Mann nach dem Gig, klingt viel besser, scheiß auf das Leslie. So, ich kann zum ersten Mal die Hammond wirklich so reinmischen, dass man die hört. So. Also habe ich immer nur irgendwie Matschepampe von dir gekriegt.
Für jetzt nicht Organisten, das Leslie ist sozusagen der Verstärker.
Genau. Aber wenn du den auf der Bühne abnimmst mit drei Mikros, sich dann unheimlich viel vom Schlagzeug einfängt und von der Gitarre.
Und hat ungefähr die Größe von einer Waschmaschine. Ne?
Und was, auf der PA hast du letztendlich nur Matschepampe, weil du so viel diffusen Raum noch mit einfängst. Ja. Wenn du die Orgel wirklich laut im Mix fahren willst, dann ist das total schwierig mit dem echten Leslie. Du müsstest den theoretisch hinter die Bühne in eine Kiste irgendwie stellen, damit du den überhaupt isoliert kriegst und so. Auf jeden Fall hat der FOH-Mann gesagt, als ich mit dem Bodentreter kam, es klingt viel besser, weg mit der Orgel, weg mit dem Leslie. So. Komm jetzt bitte nur noch mit dem Teil. Okay. Dann war die Leslie schon mal raus und dann habe ich, irgendwann war die Hammond kaputt. Dann habe ich meine alte Kork-Orgel, so eine Kork CX3. Ja, sorry, Hammond ist kaputt, ich habe leider nur diese Orgel hier dabei. Spiele ich so den Gig, sagt der Bassist. Ey, heute habe ich zum ersten Mal gehört, was du da eigentlich spielst. Ich so, hä? Ja, mit der Orgel, ich weiß nicht, irgendwie die einzelnen Töne so, die konnte ich nicht so orten. Immer jetzt mit der anderen Orgel, plötzlich höre ich so richtig, was du da spielst und so, jeden einzelnen Ton. Ich so, wow. Und dann dachte der FOH-Mann, ja, komm, weg mit der Orgel, so, nur die kleine. Dann habe ich nur die Kork gespielt mit dem Bodentreter und plötzlich klang die Band besser. Und dann dieses ganze, ich brauche eine Hammond mit Leslie, also in der Rockband, gegen laute Gitarre und so, total sinnlos, ne? Auch weg.
Naja.
Leslie weg, Hammond weg.
Den ganzen Quatsch mit ein. Ja. Ja,
dann haben wir irgendwann, ich hatte auch noch einen Moog, den habe ich dann auch mal mit dem Virus 1:1 nachgebaut. Dann habe ich Blindtest gemacht mit Studenten, Musikstudenten hier, Hochschule. Hier, hör mal, was ist der Moog, was ist der Virus? Alle so, keine Ahnung, höre ich nicht, weg. Moog reingesetzt bei eBay, tschüss. So, brauche ich nicht mehr. Also, wenn 5 Studenten den Unterschied nicht hören und ich selber auch nicht, dann kommt der weg, bevor der zu Hause Staub fängt.
Okay. Ja, das wünsche ich mir manchmal auch, dass man sich so einfach von so alten Sachen trennen kann. Ja, aber inspirierend. Promonit, fort damit.
Ja, also Gracious Grundgesetz. Ich mache das alles mit dem Virus, die ganzen Synths und Orgeln und alles. Das Teil wiegt, also das wog mal 10 Kilo, das wiegt jetzt noch 6. Ich habe ziemlich abgespeckt. Auch so ein paar Kilos ausgebaut, nutzlose. So, Tastatur war gewichtet, ist jetzt ungewichtet. Merkst im Spiel nicht, aber ist halt, weiß ich, 1-2 Kilo weniger.
Echt?
Bodenplatte war aus Stahl, die ist aus Alu. Also ich habe da so ein bisschen abgespeckte. Wiegt jetzt noch 6 Kilo, was immer noch relativ schwer für so einen kleinen Synth, aber der war schon mal schwerer.
Also ich glaube, du bist dann aber auch jemand, du setzt dich dann dahin, überlegst dich, also wenn ich das Ding jetzt auseinanderbaue, und das einbaue, das kostet mich so und so viel an Material und so viel an Zeit. Wenn ich das jetzt so, wie es ist oder wie es eigentlich ist, mit den 6 Kilo mehr jetzt für 3 Jahre durch die Gegend schleppe und durch die Gegend fahre, kostet mich das so und so viel mehr Energie. Du rechnest wahrscheinlich sogar noch Kalorien um oder das Auto mehr 6 Kilo mehr, so viel.
Ja,
mehr.
Das ist ja jede Treppe, also keine Ahnung, wir sind in Kitzbühel jedes Jahr, da ist einfach so eine Treppe, da muss man halt hoch. Da ist auch kein Aufzug, 2 Stockwerke. Ich habe immer diesen scheiß Koffer, der hat früher halt 30 Kilo gewogen. Da muss ich den immer diese Treppe hochschleppen. Da kam ich immer völlig fertig oben an. Dachte mir, boah, ist der schwer. Und jetzt wiegt er halt nur noch 20 Kilo. Also jetzt letztes Mal in Kitzbühel bin ich da voll easy die Treppe hoch. So. Das läppert sich halt, also es einfach am Bahnhof. Früher gab es bei uns in Sechtem immer noch, da gab es keinen Aufzug, da musste man immer so eine hohe Treppe hoch. Also als ich angefangen habe mit der Bahnfahrerei, da hat das, glaube ich, noch 40 Kilo gewogen, mein ganzes Setup. So. Da war es richtig Schlepperei. Das sind noch 24 Kilo, also
wow.
Das läppert sich. Ein Mischpult habe ich jetzt durch so einen Passivmixer ersetzt, das ist nur quasi so eine Merchbox. Ich hatte damals in diesem Ventilator, also dieses Leslie-Teil, hatte ich dann die Platine in den Virus reingebaut, reinbauen lassen, das Gehäuse, weil das Gehäuse auch schon über 1 Kilo oder 2 Kilo wog von diesem Teil. Da habe ich einfach nur die Platine, die wiegt ja nichts, im Virus drin gehabt. Strom vom Virus mitversorgt, also das Netzteil vom Virus konnte das Lassie mitversorgen, dann flog das Netzteil raus. Mhm. Das läppert sich, also hier, da ein bisschen Kabel, nicht länger als nötig, statt 5 Meter, dann nur noch 1 Meter.
Wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen versuchen wollen würde, zusammenzufassen, also generell, ob wir jetzt über Musik oder über dein Equipment gesprochen haben oder über die E-Mobilität, also sich immer quasi fragen, was ist, was brauche ich, was ist da, wie geht's besser, wie geht's effizienter, und weniger, naja, was sagen eigentlich die anderen, ne? Also jetzt wird natürlich, wo du das gerade erzählt hast mit der Orgel, kenne ich mit Sicherheit viele Orgelpuristen, möglicherweise auch in diesem Haus hier.
Das ist ein Unterschied, ob du daneben sitzt. Natürlich, wenn du jetzt eine Hammond mit dem Leslie hast, du sitzt daneben und hörst das natürlich.
Ja, aber generell. Aber
stell dir eine laute Band vor, du hast eine PA, du hast unheimlich viele Störgeräusche. Also ich sag mal,
das verstehe ich alles. So,
und du musst halt dich da durchsetzen durch diesen Waber-Sound, dann ist es halt unter Umständen so eine digitale Lösung.
Du machst, also ganz einfach, um das jetzt nochmal zu Ende zu führen, du machst im Prinzip eine Pro und Contra, eine Kosten-Nutzen Rechnung auf bei so ziemlich vielen Lebensbereichen und sagst dann einfach ganz nüchtern, okay, das kann weg, das mache ich jetzt so und so, das ist einfach günstiger, effizienter, im besten Fall auch klimaneutraler, ne? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den du da auch mit angebracht hast, ne? Und ja, so ein Pragmatismus.
Das ist aber auch zum Beispiel, also aber im Tesla auf Autopilot fahren macht halt mehr Bock als in einem Sprinter, so ganz einfach. Wenn wir jetzt mit dem Sprinter fahren müssten, weil unser Drummer meint, der müsste jetzt 5 Toms mitnehmen und ich habe jetzt irgendwie eine dicke Orgel dabei und alles und ein Motiv, 88 Tasten. Und deswegen müssen wir alle im Sprinter sitzen, so irgendwie Diesel nach Berlin. Oder du machst den Tesla auf Autopilot, der halt total leise ist mit dem E-Motor und sitzt dann schön da. Es ist halt auch viel angenehmer letztendlich. Und du kannst halt sagen, ich fahre mit dem Zug, so kannst einfach setz dich mit deinem Zeug in den Zug und fertig, gar nicht auf die Autobahn. So, das hat auch Vorteile, ganz einfach. Also ich möchte nicht wie andere Bands mit dem Sprinter die ganze Zeit die Gegend fahren, da mit irgendeinem riesen Dieselbus.
Ja. Also ich mache mittlerweile viel mit dem Zug, wobei das ja auch immer ein zweischneidiges Schwert ist hier in Deutschland, aber
Früher besser, also in meiner Bankart 100 Zeit, ich bin so, ich glaube 5 Jahre Bankart 100 gefahren, da war das noch besser, da war es relativ zuverlässig.
Ja.
Da war das schon echt einfach cool. Du steigst ein, Berlin, München, einfach zack, bumm, fertig. Und dann irgendwie die Kollegen dann immer mit den Autos dann und dann, ich habe schon wieder hier wie Turbolader kaputt, jetzt schon wieder hier teuer Rechnungen und das Auto frisst mich auf. Da dachte ich mir nur so, sorry, nicht mein Problem. Ich zahle 4.000 Euro für eine Bankart 100 und bin das ganze Jahr einfach mobil, so interessiert mich alles nicht. Das läppert sich dann natürlich auch. Also die Autokosten, die Jahre, wo ich Bahn gefahren bin, habe ich bestimmt sehr viel Geld gespart.
Was ich dann wieder aber kurze Frage dazu, wie hast du das denn gemacht, wenn du auf Gigs gefahren bist? Hast du dann, also wenn du quasi irgendwo hinkommen musstest, konntest du von dir aus sagen, ey, ich produziere keine Reisekosten oder hast du so eine kleine Pauschale
gemacht? Entweder auch 30 Cent oder Bahncard 50 Ticket erstattet oder so. Klar, muss natürlich irgendwie irgendeine.
Muss ich ja rechnen dann am Ende, ne? Also ja, 4.000 Euro sind ja auch
Bankart kein Bankart 50 Tarif in Rechnung gestellt oder sowas. Oder pauschal oder keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich sehr viel Geld gespart mit dieser Bahnfahrerei. Also die Kollegen, die immer dann wegen ihrem Riesenset dann noch ein fettes Auto überall hin und dann alleine dann nach München mit dem Auto und so, das ist doch Wahnsinn. Also, die kriegen dann 100 Euro Spritkosten, aber die Fahrt kostet dich in Wahrheit 300 Euro, weil du die ganzen anderen Kosten, die so ein Auto produziert, überhaupt nicht.
Die hast du gar nicht auf dem Schirm, ja.
Also wenn du 30 Cent ist schon wirklich tief angesetzt für reale Kosten für ein Auto. Also selbst mein Tesla ist bei 20 Cent, aber ein Diesel mindestens 30 Cent, eher mehr. Und wenn du dann nach München fährst und zurück, sind das halt 1200 Kilometer, sind 360 Euro, die zahlt dir aber keiner. Also dass die ganze Garage schon dafür drauf geht.
Du als Tesla-Fahrer, jetzt diese ganze Diskussion um Elon Musk, ficht dich das irgendwie an? Oder,
ja, nervt natürlich. Also ich wünschte, es wäre anders, er wäre nicht so geworden. Früher war der mal cooler. Die Autos sind immer noch gut. Hm. Ich habe mir auch jetzt wieder einen neuen geholt tatsächlich, weil es einfach Kosten, Nutzen, Effizienz vor allen Dingen, also es ist einfach so sparsam wie ein Model 3, ist kein anderes E-Auto. ist einfach das beste Auto nach wie vor. Der Typ nervt natürlich. Ich habe meine Aktien verkauft.
Ah, okay.
Tesla-Aktien habe ich jetzt nicht mehr. Aber ja, schade.
Okay, aber das siehst du auch relativ unpragmatisch. Und
na gut, aber also jemand, der Benzinauto fährt, muss nicht über Tesla, über Elon Musk irgendwas erzählen, weil da frage ich, wo hast du eigentlich dein Benzin gekauft? In Saudi-Arabien oder im Iran oder in
Libyen
oder in Russland oder Fracking aus USA? Also ja. Die Saub werden ja irgendwie.
Fair point.
Genau, auf jeden Fall. Irgendwas vorwerfen will, der muss erstmal sein Benzinauto abschaffen, so brauchen wir gar nicht weiterreden.
Nee, aber es ist ja interessant. Ich meine, es gibt ja auch Tesla-Fahrer, die dann so entschuldigende Aufkleber aufs Auto hauen und wahrscheinlich, weil sie auch Angst haben, dass es irgendwie, das ist ja jetzt nicht mehr so, aber es war ja vor ein, zwei Jahren, war es dann ja schon mal eine Zeit lang so, dass man wahrscheinlich ja noch wirklich Angst um das Auto haben musste, weil ja,
also Vandalismus. Es ist irgendwie doof geworden, alles klar. Es war mal schöner irgendwie, da war mal anders drauf. Ist halt leider so, wie es ist. Manche Leute knallen halt irgendwie durch, keine Ahnung. Aber das Auto ist halt trotzdem gut.
Ja, gut. Ja. Xaver, Mensch, ey, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Da haben wir einen weiten Bogen geschlagen. Ja. Vom Studium deines Sohnes bis hin zur E-Mobilität, Effizienz und ich bedanke mich sehr für den Einblick, den du hier auch in deine Lebenseinstellung gegeben hast. Ich glaube, da war vieles dabei, worüber man ein bisschen reflektieren kann und schön, dass du hier warst. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.